Die Herbstzeit ist ja klassischerweise eine Zeit, wo das Mikrofon wackelt, wo es manchmal ein bisschen stürmischer ist, deswegen dann das Mikrofon vielleicht auch in Schwingung gerät. Wir sind ja dieses Jahr relativ glimpflich durch den Herbst bisher gekommen. Es war mal so ein bisschen windiger, aber es waren keine großen Stürme, die uns irgendwie durchgepustet haben, wo die Bäume alle umgefallen sind, die Ziegel vom Dach runtergefallen sind. All das war dieses Jahr nicht, Gott sei Dank, aber man wird sich vielleicht, manche von euch, auch daran erinnern, wenn es um Herbststürme geht, da wird mir in meiner Familie immer irgendwas aufs Brot geschmiert, was passiert ist, als ich noch ein sehr kleiner Jochen gewesen bin. Wir wollten spazieren gehen, es war stürmisch, eigentlich haben meine Eltern schon gesagt, lass uns lieber zu Hause bleiben, aber der kleine Jochen wollte unbedingt in den Wald und ist dann schnurstracks auf den Waldrand losmarschiert. Und wie das dann so ist, wenn es stürmt, dann ächzen die Bäume und die ersten Äste brechen schon runter und es kracht und so weiter. Und als ich vor dem Wald stand, habe ich das gehört und mich ganz schnell umgedreht und bin nichts wie wieder nach Hause gerannt. Und das wird mir jedes Mal, wenn es stürmt, erzählt. Und da muss ich dran denken, wenn es um solche Sturmgeschichten geht, die ja auch in der Bibel immer wieder vorkommen. Sturmgeschichten, die meistens dann mit Bootfahren und dem See Genezareth zu tun haben. Von daher, Jürgen, du bist da wahrscheinlich ein bisschen näher dran. Für mich wäre das mit dem Boot schon gar nichts gewesen. Ich krieg schon bei nur so leichtem Seegang, werde ich schon fast seekrank. Und damit ist es gut, dass es andere Experten gibt, die auf dem Boot, auf dem Lebensboot, auf dem Boot im See Genezareth gut umgehen können. Und da wir wahrscheinlich jetzt ja alle relativ wenig maritime Erfahrung hier in Mittelhessen haben, relativ wenig mit Booten unterwegs sind, ist ja die Frage, was sagen uns eigentlich diese Berichte von den Stürmen, von den Bootsfahrten aus dem Neuen Testament auch für unser Leben? Könnte es sein, dass da mehr versteckt ist als einfach nur die Aussage, wenn man auf den See Genezareth fährt, gibt es Stürme? Oder könnte es sein, dass es auch mit unserem Leben, mit unseren Lebensstürmen zu tun haben? Und wie ist das, wenn unser Lebensboot in Stürme gerät? Wie gehen wir damit um, auch wenn Jesus vielleicht in unserem Boot sitzt? Und dazu lese ich uns einen Bericht aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht's dir gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Mit Jesus im Boot, so möchte ich die Predigt heute Morgen überschreiben, auch diesen Text, was passiert, wenn Jesus mit uns im Boot sitzt. Und drei Dinge können wir aus diesem Text heute Morgen miteinander lernen. Das erste ist, mit Jesus im Boot kommen Stürme. Wenn man die ersten Kapitel im Markus-Evangelium liest, dann merkt man, das spielt sich alles so da im Kontext des See Genezareths ab in Kapernaum. Da ist Jesus viel unterwegs. Da hat er gepredigt, da hat er geheilt, da findet er auch einen Großteil seiner ersten Jünger, mit denen er unterwegs ist. Und viele von denen sind ja Fischer gewesen: Petrus, Jakobus, Johannes. Und Jesus nutzt diesen Service, den er jetzt bekommt, die Fischer, die ein Boot haben, und er nimmt dann diese Wasserkanzel gerne in sein Angebot, dass er sich auf den See hinausfahren lässt, um von dort dann den Leuten zu predigen, damit sie noch mehr und damit noch mehr ihn hören können. Aber wie es dann auch so ist, diese Berichte, wo viele Menschen kommen, wo Jesus gepredigt hat, wo er geheilt hat, immer wieder kommen diese Momente, wo Jesus sich dann zurückziehen will, wo er Ruhe braucht, um sich neu zu fokussieren, um zu beten, wo er auch mit den Jüngern alleine sein will, um ihnen nochmal besondere Lehre weiterzugeben. Und jetzt kommt die Entscheidung, dass er sagt, sie wollen auf die andere Seite des Sees fahren, denn dort weiß Jesus, dort wird mehr Ruhe sein. Dort kennt man ihn damals noch nicht, da wohnen auch nicht so viele Israeliten. Von daher kann er da Ruhe haben und er scheint ja auch wirklich Ruhe nötig zu haben. Denn kaum ist das Boot auf den See hinausgefahren, schläft Jesus ein. Für die, die schon mal in Israel waren, die wissen, vielleicht wart ihr dann auch am See Genezareth oder ihr kennt die Karte, die hinten in der Bibel ist, wie das so aussieht. Der See Genezareth liegt ja mehr im Norden von Israel. Wenn man die Karte anguckt, dann sind da immer zwei so blaue Flecken, ein kleinerer im Norden, ein größerer im Süden. Der größere ist das Tote Meer. Das liegt ja sehr weit unter dem Meeresspiegel, aber auch der See Genezareth liegt schon knapp 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Von daher ist dort die Luft besonders warm, heizt sich sehr stark auf. Und wenn man nur einige Kilometer weiter in den Norden geht, sind dort Berge, die fast 2000 Meter hoch sind. Dort herrscht ein ganz anderes Klima, viel kühler, viel trockener. Und diese Luft, die prallt immer wieder aufeinander. Und dafür muss man kein besonders großer Wetterfrosch sein, dass man weiß, kalte Luft, warme Luft, das prallt aufeinander und dann rappelt es. Das passiert ja selbst auch hier bei uns. Da gibt es dann starke Fallwinde und die bringen den See in große Unruhe. Für die erfahrenen Fischer, Petrus und Co., war das kein Neuland. Sie haben das sicherlich häufiger schon erlebt. Und trotzdem merken sie in diesem Moment, als sie da auf dem See unterwegs sind, hier passiert etwas, das ist stärker als alles, was wir bisher probiert, was wir alles erlebt haben. Das Wasser schwappt ins Boot hinein. Sie fangen an zu rudern, sie fangen an, das Wasser wieder rauszuschöpfen. Und sie merken, wir kommen mit unserer Kraft, mit unserem seemännischen Latein sind wir am Ende. Alle Maßnahmen scheinen erfolglos zu sein, die erfahrenen Fischer mit der Situation vollkommen überfordert. Die Verzweiflung riesig groß. Und dann wird das Ganze noch dadurch angeheizt, dass da einer im Boot ist, der nicht mitarbeitet. Der liegt dort im Boot und schläft. Und das ist Jesus selbst. Und es ist kein Wunder, dass die Jünger Jesus wecken und sagen, Meister, ist dir das egal, dass wir hier eigentlich gerade kurz vorm Ende sind? Ist dir das egal, dass wir bald sterben werden? Warum tust du denn nichts? Wie kann das passieren, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir in den Sturm geraten? Und vielleicht kennst du solche Situationen auch wenn du kein Seefahrer oder Bootfahrer bist, aber dieses Gefühl, dass plötzlich in deinem Leben so etwas wie ein Sturm reinweht, dein ganzes Leben aufwühlt, du gefühlt ins Schaukeln gerätst und du das glaubst in dieser Krise, in die du hineinkommst, ich habe da keinen Halt mehr. Und wenn du als Christ lebst, dann vielleicht auch dieses Gefühl wie die Jünger, ja, warum tut Jesus denn eigentlich nichts? Diese Frage, wo ist Gott da eigentlich? Warum tut er nichts? Das Gefühl, keiner kann helfen. Die Probleme steigen einfach über den Kopf. Da ist die Krankheit, die plötzlich diagnostiziert wird. Du hast gar nicht damit gerechnet. Es sollte eigentlich nur ein Routinetermin beim Arzt sein. Und dann kommt diese Nachricht, die dir fast den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann denkst du, es gibt vielleicht Hoffnung, einen Behandlungsansatz, aber die Diagnosen werden immer schlimmer. Da sind Probleme in deiner Familie, doch anstatt, dass sich das löst, türmt sich immer noch irgendetwas Neues dazu. Du verlierst deinen Arbeitsplatz und du denkst, damit kann ich umgehen, aber zu Hause kriselt deine Ehe. Wenn Jesus doch in meinem Leben ist, wie kann das sein, dass sowas passiert? Wie kann das sein, dass das ist? Warum lässt Gott das eigentlich zu? Wieso kann Jesus nicht so handeln, wie es in meinen Augen sinnvoll wäre, wie ich mir das wünsche und wie ich mir das vorstelle? Ich glaube, hinter dieser Annahme steckt ja diese Voraussetzung oder mein Denken, dass wir glauben, wenn Jesus mich liebt, dann wird mir nichts Böses widerfahren. Dann lässt er das auch nicht zu, dass mir Böses widerfährt. Das heißt, er will ja nur das Beste, dann kann da eigentlich nichts Böses in meinem Leben passieren. Irgendwie ist das doch ganz tief in unserem Denken verankert. Ich erwische mich zumindest immer wieder dabei. Und gleichzeitig stelle ich mir dann aber auch die Frage, wo nehmen wir das denn eigentlich her? Wo haben wir diese Lehre gefunden? Wo in der Bibel findet sich eine Aussage, die das bestätigen würde, dass wir mit Jesus immer nur Sonnenschein erleben? Wenn ich ganz ehrlich bin und die Bibel anschaue, die Hauptfiguren, die mir da begegnen, ganz egal, wer das ist, ob das Mose ist, ob David, ob Paulus, wer auch immer, all die gehen doch irgendwie durch Stürme in ihrem Leben. Das ist nicht die ganze Zeit so Sonnenstraße, bergauf, alles super. Sie erleben die Stürme des Lebens, sie erleben Zerbrüche, sie erleben Rückschläge, sie erleben Krankheiten. Aber in diesen Stürmen haben sie das Vertrauen, dieses Vertrauen, was David im Psalm 23 zum Ausdruck bringt, selbst wenn es durch die dunkelsten Täler geht, weiß ich, Gott, du bist an meiner Seite und du verlässt mich nicht. Und besonders eindrücklich, finde ich, wird es von drei Männern in der Bibel uns vor Augen geführt, die ca. 500 Jahre vor dieser Sturmgeschichte gelebt haben. Sie sind im Dienst des babylonischen Königs und dieser König hat sich überlegt, ich lasse ein großes Standbild bauen, was mich darstellt und das ganze Volk soll mich anbeten. Und diese drei als Minister sollten sie natürlich möglichst weit vorne stehen, wenn es darum geht, dem König zu dienen, aber sie sagen, wir können nicht vor dir, vor deinem Standbild auf die Füße, auf die Knie fallen, denn für uns gibt es nur einen Gott und das ist der Gott Israels, Jahwe. Und der König droht ihnen an, wenn ihr euch jetzt nicht vor dieses Standbild kniet, dann kommt ihr in den glühenden Feuerofen. Und die Reaktion dieser drei Männer ist erstaunlich. Sie sagen zum König, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Sie rechnen damit, dass Gott sie retten kann und gleichzeitig vertrauen sie auch darauf zu sagen, auch wenn er uns jetzt hier nicht rettet, ist er unser Gott und er verlässt uns nicht und du, König, bist nicht der, dem wir dienen werden. Gott steht auf ihrer Seite, ganz egal, wie es ausgeht. Wenn ich Jesus in meinem Lebensboot habe, muss ich damit rechnen, dass die Stürme kommen, ob ich mir das wünsche oder nicht. Aber die Stürme haben eben nicht das letzte Wort, denn auch Jesus bleibt nicht immer still. Und das ist das Zweite, was uns der Text zeigt. Mit Jesus im Boot kommt die Ruhe. Jesus wird von den Jüngern geweckt, dort im Sturm. Er steht auf und was jetzt passiert, ist in mehrererlei Hinsicht gleich sehr erstaunlich. Zum einen ist der Befehl, den Sturm zu stillen, erstaunlich einfach. Jesus sagt einfach, schweig, sei still. Man würde doch erwarten, wenn so ein großer Held auftritt, dass der irgendwie eine besondere Vorbereitung braucht. Der geht nochmal in sich und sammelt sich oder zieht sein Superman-Kostüm über oder braucht einen Zauberstab, den er schwingt und dann wird da ein Riesenfeuerwerk an irgendwelchen Sachen abgezogen und dann wird's still. Aber Jesus spricht mit dem Sturm, als wäre es ein Untergebener. Das klingt so ähnlich wie das Herrchen, was zum Hund sagt, Sitz, Platz. Und anders als das bei vielen Herrchen ist, will der Sturm dann nicht nur spielen und gehorcht dann trotzdem nicht, sondern der Sturm gehorcht. Er ist still. Er hört auf. Und das ist das Zweite, was ja erstaunlich ist. Der Sturm hört von jetzt auf gleich einfach auf. Der Wind legt sich und es tritt eine große Stille ein. Und diese zweite Tatsache, über die lesen wir ganz schnell drüber, wenn wir den Bibelbericht lesen. Das klingt ja fast genauso als das, was erst schon heißt, der Sturm hat sich gelegt. Aber wenn ich nochmal drüber nachdenke, was das heißt, es tritt eine große Stille, eine große Ruhe ein, dann ist das doch auch auffällig. Wenn man an einem See ist, am Meer und selbst an irgendwelchen Flüssen, da ist doch nie Ruhe. Da ist immer irgendwie Wind, da ist immer Bewegung auf dem Wasser, das plätschert, das rauscht, da ist es niemals ruhig. Und bei Jesus kommt die Ruhe. Auch auf dem See. Und Jesus macht mit diesem Schritt wieder einmal seine Macht als Gottes Sohn deutlich. Er hat Macht auch über die kompletten Naturgewalten. Was er sagt, das passiert. Und er hat das im Markus-Evangelium ja schon mehrfach deutlich gemacht. Und wenn man diese Kapitel hier liest, 4 und dann auch 5, da wird das nochmal deutlicher, dass er zeigt, er hat die Macht über die Naturgewalten. Dann im Kapitel 5, als nächstes kommt die Geschichte von diesem besessenen Gerasener, da zeigt Jesus, er hat die Macht über die Dämonen. Und dann kommt er später am Ende von Kapitel 5 wieder über den See zurück nach Kapernaum. Und dann ist da diese blutflüssige Frau, die seit Jahren krank ist und Jesus heilt sie und er erweckt noch die Tochter von Jairus wieder zum Leben. Ihm als Sohn Gottes sind keine Grenzen gesetzt. Ihm ist alles möglich. Und es zu wissen hat für dich und für mich eine ganz tröstliche und auch seelsorgerliche Perspektive. Denn wenn Jesus der Herr ist über alles, auch über die Stürme, dann finden wir auch mit unserem Leben, ganz egal wie das gerade aussieht, ganz egal welcher Sturm gerade in unserem Leben weht, da finden wir allen Schutz, den wir brauchen, auch in den Stürmen des Lebens. Er hat die Macht, er gibt uns von seiner Kraft, die wir brauchen. Und ich sagte schon, es ist auf mehrere Art und Weise erstaunlich oder wunderlich, was hier passiert. Das nächste, was kommt, ist, wie Jesus jetzt mit den Jüngern umgeht. Man könnte jetzt sagen, er kommt jetzt zu ihnen, hey, ist alles in Ordnung, kommt mal her, wir machen mal irgendwie so einen Jüngerkreis und ermutigen uns irgendwie zusammen. Die Jünger, die verzweifelt waren, hätten wahrscheinlich genau das gebraucht, so, ich lege euch mal die Hand um die Schulter, ich streichle euch über den Kopf. Ihre Kräfte waren weniger, sie sahen das Ende ihres Lebens schon vor sich. Und was sagt Jesus jetzt zu ihnen? Warum habt ihr solche Angst? Hey, was ist denn eigentlich los mit euch? Ihr kennt mich doch schon. Warum habt ihr solche Angst? Ist doch eigentlich logisch, oder? Sie haben sich um Leib und Leben gefürchtet. Sie haben ihr letztes Stündlein schlagen gesehen, dass die Angst gehabt haben. Jesus, was ist denn los mit dir? Ja, wir könnten uns jetzt auf der einen Seite vielleicht über die Jünger lustig machen, weil wir die Geschichte schon kennen und weil wir wissen, wenn wir im Neuen Testament Geschichten am See Genezareth lesen und es stürmt und Jesus ist da, am Ende wird der Sturm vorbei sein, Jesus hat das schon geregelt und dann sagen können, hey Jünger, denkt mal ein bisschen drüber nach. Aber das ist ja nur, weil wir die Geschichte kennen. Wie wäre das gewesen, wenn wir in dieser Situation gesteckt hätten, wenn wir dort auf dem Boot gewesen wären? Natürlich hat man Angst. Und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ihr hättet es aber ja auch wissen müssen, ihr habt doch schon gesehen, was Jesus kann, welche Wunder er getan hat und was er damit gezeigt hat, dass er mehr ist als irgendein Zauberer, sondern dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Und was heißt es über Gott im Alten Testament? Er schläft und schlummert nicht. Er ist nicht einfach mal eingenickt und hat irgendwas vergessen und verpasst. Er ist da. Und dass Jesus hier fragt, warum habt ihr solche Angst, zeigt den Jüngern, sie hätten noch ein bisschen weiterdenken können. Vielleicht mal überlegen, was gibt sie denn in ihrer Erinnerung, was sie mit dem Sturm noch tun können. Welche Sturmereignisse kennen sie? Und vielleicht an einen Bericht denken können, den sie gehört haben, wenn sie in der Synagoge waren. Ein Bericht aus dem Alten Testament, auch eine Sturmgeschichte. Auch eine Geschichte, wo jemand im Boot geschlafen hat. Und dann kommt der Sturm. Und die Männer auf dem Boot sind auf der Suche, wer ist dafür verantwortlich, dass es stürmt. Und dann werfen sie das Los und das Los fällt auf diesen Mann, der bis eben noch geschlafen hat. Er heißt Jona. Und Jona sagt, ja, ich bin verantwortlich. Ich bin vor Gott weggelaufen. Ich fliehe vor meinem Gott. Werft mich ins Wasser. Und dann ist dieser Sturm vorbei. Jona hat erkannt, dass das vor Gott weglaufen die Ursache für den Sturm ist. Er opfert sich für die anderen Leute und Gott stellt sich zu Jona. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich ja, dann kommt der große Fisch und Jona kriegt dann die zweite Chance und darf seine Aufgabe als Prophet wieder aufnehmen. Aber das, was bei Jona passiert, deutet ja schon auf das hin, was viel später dann sein wird, auf das, was Jesus einmal tun wird. Denn so wie Jona hat er hier geschlafen, er wird geweckt. Jesus springt aber hier im See Genezareth nicht ins Wasser und sagt, damit rette ich euch, damit beende ich den Sturm. Denn Jesus weiß, dieser Sturm auf dem See Genezareth ist nicht der letzte Sturm. Es kommt noch ein anderer Sturm, ein ganz anderer Sturm, der uns Menschen bedroht. Was Jesus indirekt durch sein Tun hier zeigt, ist ja, dass er sagt, ja, das ist schlimm. Und ja, ich stehe euch bei, ihr seid nicht alleine hier in diesem Sturm. Auch wenn es vielleicht so aussieht. Aber ich kann mich nur an eure Seite stellen. Ich kann nur für euch da sein, weil ich den wirklichen Sturm noch besiegen werde. Weil ich euch danach wirkliche Ruhe geben würde, die noch viel größer ist als die Ruhe, die jetzt auf dem See eintritt. Denn der wirkliche Sturm, der Sturm unseres menschlichen Lebens, ist der, dass wir Menschen von Anfang an von Gott weggelaufen sind. dass wir lieber eigene Wege gehen wollen, dass wir selbst Gott sein wollen, dass wir so wenig nach ihm fragen. Und das, was daraus resultiert, die Trennung von Gott, der Tod, der in dieses Leben, in diese Welt hineingekommen ist, diesen Sturm, den besiegt Jesus, als er am Kreuz hängt, als er stirbt für uns und als Gott ihn 3 Tage später an Ostern wieder aus dem Grab herausholt. Jesus ging freiwillig diesen Weg ans Kreuz für uns. Er starb freiwillig aus Liebe zu uns. Er trug unsere Schuld, weil er uns wirkliche Ruhe, wirklichen Frieden mit Gott ermöglichen will. Ruhe nicht nur vor den Stürmen dieser Zeit, sondern Ruhe in alle Ewigkeit. In diesen Tagen im November denken ja viele Menschen darüber nach, wie das mit dem Tod eigentlich aussieht. Vielleicht, weil sie im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Und als Christen haben wir eine Hoffnung, die ja nicht hier endet, sondern die darüber hinausgeht, die noch viel weiter geht. Hoffnung auch für die Ewigkeit, weil Jesus durch seinen Tod die Macht dieses Todessturms gebrochen hat. Deswegen dürfen wir vertrauen, dass auch der Tod nicht das letzte Wort hat, auch wenn er hier auf der Erde unserer irdischen Realität ein Ende setzt. Und wir wissen und wir glauben, dass endgültig alle diese Stürme zerbrochen sind, wenn Jesus als der mächtige Herr wiederkommen wird am Ende dieser Zeit und dann alle, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, zu sich holen wird. In der neuen Welt, wo alles Zerbrochene zerbrochen sein wird, alles Zerstörende zerstört sein wird und alles Tötende getötet sein wird. Weil Jesus am Kreuz schon gesiegt hat. Und dann wird es wirkliche Ruhe geben, die noch viel erstaunlicher ist als die Ruhe auf dem See. Da ist kein Geschrei mehr, keine Tränen, kein Leid mehr. Wenn Jesus in deinem Lebensboot sitzt, dann wirst du diese Ruhe einmal erleben können. Auch wenn jetzt noch die Stürme durch dein Leben wehen. Und die Frage ist, was löst das bei uns aus? Was passiert, wenn Jesus in unserem Boot die Stürme stillt, wir das erleben können? Wie gehen wir damit um? Und auch das können wir hier im Text noch sehen. Mit Jesus im Boot kommt das Staunen. Jesus hat die Jünger gefragt, wo ist der Glaube? Und die sind völlig perplex. Sie wurden erst recht von Furcht gepackt, schreibt Markus. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus ist zu groß für die Jünger. Sie können mit ihm nicht umgehen. Sie haben schon so viele Stürme auf dem See erlebt, aber noch nie haben sie erlebt, dass von jetzt auf gleich der Sturm weg ist, der See ruhig wird. Jesus ist zu groß für sie. Er, der ihnen schon seine Macht gezeigt hat, und trotzdem haben sie nicht begriffen, wer Jesus wirklich ist, dass er mehr ist als ein guter Mensch. In der Begegnung mit Jesus haben die Jünger es mit Gott persönlich zu tun, auch wenn er sich in menschlicher als Mensch zeigt. Und das sehen wir hier in dem Text ja ganz deutlich, dass Jesus auch ganz Mensch ist. Er schläft. Das ist ja zutiefst menschlich, dass man auch mal müde wird. Und die Jünger sind erstaunt, was ja nachvollziehbar ist, eben diese Ruhe, das, was sie noch nie erlebt haben. Der Sturm ist von jetzt auf gleich vorbei. Und Ruhe kann für uns ja auch manchmal echt herausfordernd sein, auch wenn wir uns vielleicht danach sehnen. Aber wirkliche Ruhe ist manchmal beängstigend. Ich erinnere mich noch dran, im Jahr 2010, da war ja auf Island so ein Vulkan mit diesem furchtbar unaussprechlichen Namen. Ich versuche das jetzt erst gar nicht, sonst geht das sowieso in die Hose. Aber in dieser Zeit habe ich ein FSJ gemacht und wir waren als Team in Berlin, haben dort Gemeinden besucht und waren bei Leuten zu Gast, die in der Einflugsschneise vom Flughafen Tegel gewohnt haben. Und als wir da waren, Ende des Sommers, da war der ganz normale Flugverkehr da zugange. Man saß auf der Terrasse und die Flugzeuge starten und landen. Und es ist eigentlich die ganze Zeit, ist irgendwo immer dieser Fluglärm. Es brummt und es rauscht und dann ist das schön anzugucken und so weiter. Und für die Leute, die das tagtäglich mitbekommen, ist das irgendwie noch so ein Nebengeräusch. Das kriegt man gar nicht mehr so wirklich mit. Aber die haben gesagt, es waren ganz furchtbare Wochen im Mai, als kein einziges Flugzeug geflogen ist. Als es plötzlich ganz still war. also so still, wie es in Berlin wahrscheinlich sein kann, aber nicht dieser dauerhafte Fluglärm plötzlich da war. Und ich vermute, man würde wahrscheinlich auch, wenn man jetzt in Frankfurt fragen würde, so wie war das in der Hochphase von Corona oder so, als da nicht so viel Flugverkehr war, plötzlich ist diese Stille da. Das macht irgendwas mit uns. Und so ähnlich werden sich wahrscheinlich die Jünger gefühlt haben. Sie haben Furcht gehabt, weil sie merken, da ist irgendetwas, da ist eine Macht am Werk, die ist zu groß für unseren Verstand. Das kriegen wir nicht in unser Denken hinein. Und ich weiß nicht, ob das dein erster Gedanke ist, den du hast, wenn du über Gott nachdenkst, dass das erste Wort, was dir einfällt, Furcht ist vor Gott. Furcht wird da ja relativ wenig genannt und eine Zeit lang ist das ja mal sehr vielleicht überbetont worden, dass so Gott der Gefährliche ist, vor dem müssen wir uns fürchten, das ist der Richter und keine Ahnung. Und dann haben die Leute gesagt, das macht nur Angst, wir müssen das jetzt umkehren, und dann wird nur noch von Gottes Liebe gesprochen. Und daraus wird dann so dieses Bild, so der liebe Alte mit dem Rauschebart, so ein bisschen ähnlich wie der Weihnachtsmann sieht er aus. Und Gott ist nur noch so der liebe Kumpel. Aber ich glaube, beides, wenn man das nur einseitig betont, trifft es zu kurz. Gott ist größer als wir. Gott ist anders als wir. Und ja, auch wenn wir mit ihm leben, merken wir ja unsere eigene Begrenzung und merken wir unsere Schuld. Und auf der anderen Seite ist dort Gott, der absolut ohne Schuld, ohne Böses ist, absolut perfekt und gut. Und wenn wir als Menschen kommen, dann ist das auch gefährlich, weil das nicht zusammenpasst, weil wir eigentlich nicht zu diesem Gott kommen können. Gerade dann, wenn wir merken, unsere eigentliche Größe ist doch so winzig, auch wenn wir bis jetzt dachten, wir wären doch Mittelpunkt des Universums. Die Jünger erleben das ja hier ganz deutlich. Ihre ganze Erfahrung, ihr ganzes Leben, was sie auf dem See bis jetzt zugebracht haben, ihr ganzes seemännisches Können, das reicht nicht, um der Macht des Sturms entgegenzugehen. Was reicht, ist das einfache Wort von Jesus: Schweig, sei still. Ist Gott also harmlos? Müssen wir Angst vor ihm haben? Ich glaube, kaum jemand hat es versucht, auf so gute Art und Weise zusammenzukriegen, wie das mit Gott ist, wie wir es verstehen können, auch mit unseren menschlichen Kategorien, wie der Autor C.S. Lewis, der in seinen Chroniken von Narnia den Löwen Aslan auftreten lässt, der ja ein Bild für Gott ist, für Jesus. Und in diesen Chroniken wird dieser Löwe beschrieben, wo einzelne Bewohner in Narnia sagen, natürlich ist man nicht sicher vor ihm. Es ist ein Löwe. Aber er ist gut und er ist der König. Und diese Gewissheit, die gilt auch für Jesus, die gilt für Gott. Ja, wir könnten uns vor ihm fürchten und er ist größer und er ist mächtiger, aber er ist eben auch gut und der König. Er hat alles in den Händen. Und dadurch darf mir auch die Angst vor ihm genommen werden. Und die Angst wendet sich beim besseren Kennenlernen zu einem ehrfürchtigen Staunen, weil wir an so vielen Punkten nicht verstehen, wie Gott handelt. Und weil wir immer wieder merken, er ist so viel größer. Sein Denken ist so viel weiter als unser Denken. Seine Pläne sind so viel anders als wir. Und wir können darüber staunen, dass dieser große Gott so klein wird, dass er hier in eine Krippe passt. Dass er so klein wird und Mensch wird, dass Gott sich so begrenzt. Ein Staunen darüber, dass Jesus die Herrlichkeit aufgibt im Himmel. Mensch wird und die ganze Schuld dieser Welt auf sich nimmt und sie trägt ans Kreuz. Er freiwillig in die Flut der Schuld hineinspringt, um uns dadurch zu retten. Wenn Jesus im Lebensboot sitzt und wenn wir ihn mehr und mehr kennenlernen, dann entsteht Stück für Stück mehr ein Staunen darüber, wer er ist. Ein Staunen über die große Macht Gottes und die Liebe Gottes, die alle unsere Vorstellungen übersteigt. Gott, der allen Stürmen unseres Lebens Einhalt gebieten kann. Und ein Staunen über ihn, der uns Ruhe schenkt und bei dem wir uns sicher wissen können, auch wenn der Sturm kommt. Lad Jesus in dein Lebensboot ein. Es lohnt sich, mit ihm unterwegs zu sein. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du in unser Leben hineinkommst und dass wir dich einladen können in unser Leben und dass wir wissen können, dir sind keine Grenzen gesetzt. Du sagst selbst, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Nichts von dem, was für uns so groß ist, überfordert dich. Und auch die Dinge, von denen wir vielleicht denken, dass sie für dich zu klein sind, auch damit können wir zu dir kommen. Herr, du kennst unser Leben, in was für einem Gewässer wir gerade unterwegs sind, ob es vielleicht gerade eher so schönes, sonniges Urlaubswetter ist oder ob die Stürme gerade durch unser Leben wehen. Und wir beten darum, Herr, dass du uns erleben lässt, wie du uns trägst in allen Stürmen, dass wir auch dann, wenn die Stürme kommen, nicht von dir weggehen und an dir verzweifeln, dass wir spüren können von der Ruhe, die du uns schenkst und dass wir immer mehr ins Staunen kommen, was das heißt, dass wir zu dir kommen können und dass du, der große und allmächtige Gott, uns liebst und Interesse an uns hast, dass wir dir nicht egal sind. Danke, dass wir in deiner Hand sicher und geborgen sind und dass niemand und nichts uns da rausreißen kann. Amen.